Von meinem Typ her bin ich eher so, dass ich es gern schön geplant und sortiert habe. Aber gleichzeitig brauche ich auch viel Abwechslung, sonst wird es mir doch auch schnell langweilig. Und irgendwie ist das eine Spannung und ein Gegensatz. Gegensätze finden wir auch schon in der Bibel. Und zwar ganz eindeutig, so gewollt und von Gott geschaffen. Fallen euch Gegensätze in der Bibel ein? Falls euch. Bitte? Mann und Frau. Sonst noch was? Licht und Dunkel. Liebend und strafend, ja. Gesetz und Gnade, genau. Tag und Nacht. Introvertierte und extrovertierte Menschen, Juden und Heiden. Also ganz viel. In unserer Welt gibt es auch viele Gegensätze, ist auch viel in Bewegung. In unserem beschaulichen Flensung ist es eher noch nicht so ganz wild. Aber kürzlich war ich mal in Frankfurt am Bahnhof und hatte irgendwie den Eindruck, also Bahnhof, nicht Flughafen, Bahnhof. Es scheint, ein Großteil der Länder dieser Welt haben Vertreter nach Frankfurt geschickt. Und die Frage stellt sich, was nehme ich da wahr, wenn ich hier mit offenen Augen durch die Welt gehe? Wir alle haben von Gott zwei Augen mitgekriegt. So geschaffen und gedacht, dass wir mit unseren zwei Augen eine Sache angucken. Klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe bei mir manchmal den Eindruck, mit meinem einen Auge gucke ich an, was in der Welt passiert und denke, und mit dem anderen Auge lese ich das, was in der Bibel steht und Gottes Verheißung. Und es sind irgendwie, ich kriege das manchmal nicht so ganz zusammen. Und die Frage stellt sich, wenn ich das nicht zusammenkriege, kriegt es Gott vielleicht doch auch nicht zusammen? Und das, ja, kreiert die ganz persönliche Frage, wie offen bin ich eigentlich für Gott? Und traue ich ihm mehr zu, als das, was für mich irgendwie Sinn macht? Möchte ich von Gott lernen, meinen Horizont weiten zu lassen? Das sind Fragen, die mich so beschäftigt haben und um die soll es heute auch gehen. Und wir wollen heute von den ersten Christen lernen, die Gott nämlich genau an diesem Punkt auch schon ziemlich herausgefordert hat. Im ersten Teil wollen wir einen Blick in eine Situation in der Apostelgeschichte werfen und im zweiten dann einen Blick in die Welt, wo Gott auch heute Horizonterweiterung bewirkt. Ich lese oft schnell über Sachen hinweg. Wenn man so viel liest, dann zack, zack, zack. Und ich merke, das geht mir leider oft auch so beim Bibellesen, ich kriege gar nicht wirklich mit, was da oft geschrieben ist und was da wirklich Hammermäßiges passiert. Zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte. Da geht's nicht nur, da weiß man, Paulus reist von Ort zu Ort und da gibt's viele Ländergrenzen, die da überschritten werden. Aber es gibt auch ganz viele andere Grenzen, die da überschritten und herausgefordert werden. Grenzen in Köpfen, Grenzen in Gedanken. Ja. Kommt da schon was? Ja, genau. Die Frage ist eben, darf Gott meinen Horizont weiten? Oh. Oder was hindert mich daran? Wie gesagt, es geht heute in der Apostelgeschichte um eine neue Gemeinde, und zwar die in Antiochia. Und ein paar Situationen, wo Gott den Horizont seiner Kinder ziemlich herausgefordert hat. Und wir wollen drei Aspekte da betrachten. Zu einem, was hat Gott seinen Leuten zugemutet? Wo war er da mittendrin dabei? Und was hat er daraus gemacht? Ich weiß nicht, wann ihr die Apostelgeschichte das letzte Mal gelesen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht mein Lieblingsbuch in der Bibel. Da hat so viel hin und her und rum und um, das ist mir manchmal einfach zu kompliziert. Aber es hat mich neu gepackt und ich ermutige euch, auch mal wieder die Apostelgeschichte zu lesen. Wenn nicht alles, dann zumindest mal ab Kapitel 11. Wir werden später noch ein paar konkrete Verse aus Apostelgeschichte 14 lesen und ich möchte einfach die Kapitel davor ein bisschen zusammenfassen. Stellen wir uns also eine Zeit vor, die nicht digital war. Manche von uns kennen diese Zeit noch, viele von uns auch nicht mehr, aber damals nichts Digitales. Und trotzdem war ganz schön viel in Bewegung. Wir erinnern uns zum Beispiel, was könnte dieses Bild symbolisieren? Heiliger Geist, genau. Und wann kam der? An Pfingsten, genau. Ein Riesending und hat die Welt revolutioniert. Pfingsten in Jerusalem. Die Gemeinde wird geboren und wächst auch phänomenal. Tausende kommen dazu. Aber bald schon gibt es total viel Gegenwind. Nicht nur Windchen, sondern Sturm und Wind gibt es da. So weit, dass Steine fliegen. Richtige Steine. Steine, mit Steinen wird jemand ermordet. Wer wird ermordet? Stephanus, genau. Krass, ganz krass. An Jesus Gläubige werden verfolgt und die Nachfolger Jesu in Jerusalem, die müssen fliehen. Und wer fliehen muss, der kann nicht viel mitnehmen. Sie finden sich plötzlich an anderen Orten und in anderen Ländern wieder. Und wo auch immer die Gläubigen hinkommen, erzählen sie von Jesus. Irgendwie Jesus ist immer ihr Thema. Allerdings erzählen sie davon nur den Juden erstmal. Das sind die Leute, die ihnen vertraut sind. Das ist ihre Gruppe. Und Juden aus Zypern und Kyrene werden genau durch diese Flüchtlinge zu Jesus Nachfolgern. Und es entsteht auch hier fernab von Jerusalem eine Gemeinde in Antiochia. Nicht durch Missionare, nicht durch Paulus, sondern durch diese Flüchtlinge. Und so halten wir fest, am neuen Ort entsteht eine neue Gemeinde aus Juden. Die zweite Generation jetzt, die erzählt von Jesus nicht nur den Juden, sondern auch den Umliegenden, also den anderen Leuten dort, den Griechen. Und wieder passiert's, unheimlich viele kommen zum Glauben. Wir halten fest, die neue Gemeinde besteht jetzt eben aus Juden und Griechen. Wir denken, na ja, ist doch nichts und so. Aber für die damals war das eine mega Horizonterweiterung. Das konnte man sich da irgendwie gar nicht wirklich vorstellen. In einer Gemeinde Juden und Griechen vereint durch Jesus. Und diese Besonderheit, dieses hammermäßige Geschehen dort, das kriegt natürlich auch wieder die Gemeinde in Jerusalem mit. Und schon kürzlich war Petrus dort zum Gespräch vorgeladen und musste berichten, was da passiert ist mit dem Cornelius und mit dem Tuch, mit den unreinen Tieren und was da alles jetzt Gott auch unter den Heiden tut. Und die Gemeinde in Jerusalem, die will jetzt auch prüfen, was ist denn da jetzt in Antiochia los und schickt einen ihrer erfahrensten Mitarbeiter, den Barnabas. Der reist dahin, guckt sich das an und denkt, wow, Gott ist hier tatsächlich am Werk. Er ermutigt die junge Gemeinde und was passiert ist, kommen noch mehr zum Glauben. Und er merkt, wow, das ist hier nicht alleine zu schaffen, hier braucht es echt mehr Manpower. Aber wie gesagt, in der nicht-digitalen Welt konnte man nicht einfach mal Insta oder Facebook oder wo auch immer irgendwie mal gucken nach gewissen Leuten, sondern er macht sich auf eine beschwerliche Reise und sucht einen abgetauchten Mitarbeiter. Welchen Mitarbeiter könnte er suchen? Ja, sehr gut. Genau, er sucht Saulus von Tarsus. Er verlässt die neuen Gläubigen und macht sich auf die Suche und er findet ihn. Und er schleppt ihn mit nach Antiochia. Und ein ganzes Jahr lang unterrichten sie die vielen jungen Christen in dieser Gemeindegründung. Jesus muss irgendwie voll im Zentrum gewesen sein, weil die Gläubigen ständig über diesen Jesus reden. Jedenfalls wurden die Jesus-Nachfolger dort in Antiochia zum ersten Mal Christen genannt. Und das hat sich ja fortgesetzt bis zu uns heute. Und diese bunte Schar der ersten Christen, der jungen Christen dort in Antiochia, die beeindrucken mich noch wegen einer anderen Sache. Eigentlich sind sie ja voll beschäftigt mit sich und die vielen neuen Gläubigen. Wie organisiert man das und wie ist überhaupt Gemeinde? Ist ja alles völlig neu für sie, weil so viele Leute dazugekommen sind. Und trotzdem haben sie auch ziemlich schnell einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Der Prophet Agabus, der sagt nämlich eine globale Hungersnot voraus. Und was ist die eigentlich menschliche Reaktion, wenn es knapp wird? Wissen wir ja vor ein paar Jahren. Schnell, 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 hamstern. Aber in Antiochia machen sie genau das Gegenteil. Die entscheiden, wir geben, was wir geben können, auch der Gemeinde in Jerusalem. Also diese junge Gemeinde, die hat schon einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Und wenn wir denken, unsere Welt ist verrückt und chaotisch und bunt und international, dann wollen wir uns genau diese Gemeinde in Apostelgeschichte 13 ein bisschen näher anschauen. Das ist nämlich eine sehr interkulturelle Gemeinde mit interkulturellen Leitern. Da ist zum einen der Barnabas, den sie da hingeschickt haben, der ist dann mit Paulus wieder da zurück. Der Barnabas ist ein Jude aus dem Stamm Levi, der wie viele andere Juden auch nicht in Israel gelebt hat, sondern im Ausland, in der Diaspora, in Zypern. Aber der war eben von Anfang an schon Teil der Jerusalemer Gemeinde. Dann war ein anderer, der zweite, der Simeon, genannt Niger bzw. der Schwarze, also ein Schwarzafrikaner. Dann der dritte, Lucius von Kyrene, war auch aus Afrika, aber mehr aus dem arabischen Raum, heutige Libyen. Vielleicht war er einer der Juden, die zum Glauben kamen und dann das Evangelium nach Antiochien brachte. Und dann der vierte, Manaen, auch ein Jude, der in Israel aufgewachsen war und ein Schulkamerad vom Herodes. Und dann eben der letzte, Saulus, Jude aus Tarsus, der heutigen Türkei, der in Jerusalem studiert hatte. Wow, was für eine bunte Gemeindeleitung. Was für ein internationaler Leitungskreis. Wir halten also fest, diese Gemeinde ist auch sehr international. Und die Botschaft von Jesus gilt auch allen Völkern. Egal, wo auf der Welt sie sind und egal, wie sie dorthin gekommen sind und wie lang sie dort sind, wo sie sind. Und auch, ob sie freiwillig oder unfreiwillig dort sind, wo sie sind. Und jetzt kommt wieder so ein, wie ich finde, abgefahrener Gott-Moment. Genau diese verrückte, junge Gemeindegründung in Antiochia, die ja gar nicht so viel Erfahrung haben, genau diese junge Gemeinde wird zur Basis für Weltmission. Der Heilige Geist spricht und es kommt zur Aussendung und der Begleitung von Barnabas und Saulus. Wir halten also fest, wieder sprengt Gott den Horizont und weitet den Horizont über das, was sie bisher für möglich halten. Jetzt fehlen hier zwei der erfahrensten Mitarbeiter, weil sie in der Welt unterwegs sind, um ganz aktiv den Heiden von Jesus zu sagen. Und Saulus und Barnabas, die haben eine Geschichte mit dieser Gemeinde und jetzt sind sie eben weitergezogen. Aber die beiden waren ganz Teil davon, durften miterleben, wie die Gemeinde weitergewachsen ist, lernten, wie die Gemeinde gelernt hat, erste Schritte im Vertrauen mit Gott zu tun, dem sie geteilt haben und wie sie hungrig nach der Lehre von Jesus waren. Sie waren dabei, als der Heilige Geist gesprochen hat, durch den Prophet Agabus, aber auch mitten in eine Gebetsversammlung hinein. Und sie hatten eben das Vorrecht, Teil dieses Leitungsteams zu sein. Jetzt brechen sie auf zur sogenannten ersten Missionsreise. Und hier wird dann auch der Saulus zum Paulus unterwegs. Die beiden erleben unheimlich viel Spannendes auf dieser Missionsreise. Aber, und das fände ich sehr bewegend, in all dem Neuen, was sie erleben und was spannend ist, haben sie nicht vergessen, wo sie hergekommen sind. Nämlich die Gemeinde in Antiochia. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Und ich lese die vorher angekündigten Verse aus Apostelgeschichte 14, 26 bis 28. Und von dort, also von ihrer Missionsreise, von dort fuhren sie, Paulus und Barnabas, mit dem Schiff zurück nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren, zu dem Werk, das sie nun ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott durch sie getan und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Bei der vielen Sorge um die vielen neuen Gemeinden, die sie gegründet hatten und wo es auch oft runter und drüber ging, war da auch die Sorge um ihre eigene sendende Gemeinde. Und damals gab es wohl auch schon Heimataufenthalt, auch wenn es da nicht so genannt wurde. Sie reisen also zurück, sie versammeln die Gemeinde weiter, sie verkündigen, was Gott durch sie als Gemeindemitarbeiter im Außendienst getan hat. Und sie verkündigen, wie Gott den Heiden begegnet ist. Menschen in anderen Ländern, mit anderen Sprachen, anderen Kulturen, die hat Gott auch eingeladen, denen hat Gott auch eine Tür aufgemacht. Und das Evangelium ist so eine Kraft, dass es nicht nur für die Juden gilt, sondern für alle Völker. Und dann sind sie eine Weile geblieben. Und das war total wichtig für Paulus und Barnabas, aber eben auch für die Gemeinde, weil sowohl die Gemeinde war gehorsam, die beiden ziehen zu lassen, als auch die beiden waren gehorsam und haben die Gemeinde verlassen, weil Gott sie geschickt hat. Und jetzt sind sie wieder alle zusammen und jetzt merken sie, wow, Gott hat diesen Gehorsam tatsächlich gesegnet. Er hat uns gebraucht. Er ist tatsächlich am Werk. Auch in all den unterschiedlichen, auch chaotischen Verhältnissen. Und ich schlage jetzt vor, dass wir uns 2 Minuten Zeit nehmen, über eine Frage nachzudenken. Und zwar, was ermutigt mich an diese Geschichte und was fordert mich vielleicht auch heraus? Ich wiederhole nochmal, die Gemeinde entsteht durch die Flüchtlinge, erst unter den Juden, dann auch mit den Griechen. Die Gemeinde hat einen Blick über den Tellerrand, den eigenen. Die unerfahrene Gemeinde ist herausgefordert, 2 ihrer Leiter freizustellen. Und dann kommen die beiden zurück und berichten, was Gott getan hat. Und ich habe lang mit mir gerungen, ob ich ein kleines Wagnis hier wagen kann. Es geht ja auch um Horizonterweiterung. Es hat ja immer mit Wagnis auch zu tun, sich darauf einzulassen. Und deshalb schlage ich jetzt mal vor, wir nehmen uns 1 Minute, jeder für sich, in der Stille, wo er über diese Frage nachdenken kann. Und dann gebe ich ein Signal und sage, 1 Minute ist jetzt vorbei. Und dann lade ich ein, wer möchte, ist alles freiwillig, vielleicht mit dem Sitznachbarn, der Sitznachbarin, einen Satz einfach zu sagen. Was ermutigt mich an dieser Geschichte oder was fordert mich vielleicht auch heraus? Also wie gesagt, alles freiwillig, aber ich find's cool, wenn wir das so wagen könnten. Also 1 Minute. Was ermutigt mich an dieser Geschichte in Antiochia oder vielleicht was fordert mich heraus? So, eine Minute ist schon vorbei. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, einfach einen Satz oder ein Wort mit dem Nachbarn zu teilen. Und wer nichts sagen will, darf auch einfach sagen, hey, ich möchte nichts sagen, ist auch okay, darf weiter in der Stille drüber nachdenken. Oh, vielen Dank. Die Minute ist schon vorbei, aber nachher beim Kaffeetrinken gibt es ja noch viel Gelegenheit, auch sich weiter darüber zu unterhalten. Und dieses Prinzip ist ja nicht nur was aus der Geschichte, sondern es passiert auch heute noch. Und auch wir als Gemeinde haben die Knies, die Kochs ziehen lassen, um ja, in anderen Ländern das Evangelium weiter zu sagen. Auch ich selber wurde vor gut 30 Jahren von meiner Gemeinde in Süddeutschland offiziell im Gottesdienst ausgesendet. In der Gemeinde war ich schon immer, schon vor der Zeit, wo ich noch nicht lesen konnte, weil damals gab es kein Kinderprogramm. Also mich hat echt viel mit dieser Gemeinde verbunden. Dann war ich in den Philippinen in verschiedenen Slums tätig und habe dann gedacht, ja, dort bleibe ich bis zur Rente wahrscheinlich. Es war ein bisschen lang, aber okay, Gott, wenn du das so vorgesehen hast, dann mache ich das. Und dann plötzlich und unerwartet kam auch für mich die Frage und ich habe gedacht, darf das sein? Darf Gott das? Darf er mich jetzt nach Deutschland zurückschicken? Nach Mücke? Darf er das? Kann das sein? Ja, Gott darf das, weil er Gott ist. Und da bin ich jetzt und bin eben nicht mehr an vorderster Front sozusagen, sondern eher im Hintergrund. Und meine Gemeinde unterstützt mich immer noch. Die beten für mich, die spenden für mich und haben so auch Teil an dem, was Gott unter Asiaten tut. Und ich habe kürzlich gemerkt, jemand, der mich eigentlich ziemlich gut kennt, hat gesagt, was machst du denn eigentlich so genau? Okay. Vielleicht sollte ich das auch hier mal noch mal kurz sagen, was ich denn so mache den ganzen Tag. Also ich begleite Missionare und meist bin ich 2 Tage im Büro, der Rest im Homeoffice oder irgendwo unterwegs in Deutschland, manchmal auch im Ausland. Und eben die Begleitung von Missionaren ist der größte Teil. Dann gibt es noch OMF-interne Veranstaltungen und Projekte, wo ich engagiert bin oder eben das Unterwegssein in Deutschland bei irgendwelchen Gemeinden, mal predigen, irgendein Seminar halten und solche Sachen. Und ich bin auch froh, dass ich das alles nicht alleine machen muss, sondern dass ich noch tolle Kollegen habe. Ein paar sind auch hier in der Gemeinde vertreten, genau. Und wen das noch näher interessiert, wir haben einen kleinen Clip, wo sich jeder von uns so vorstellt. Den können wir euch gerne zur Verfügung stellen. Der Björn hat ihn auch schon mal rumgeschickt. Aber eben als Missionsorganisation, auch wenn ich jetzt bald 20 Jahre in Mücke bin, gibt es doch immer wieder unheimlich viele Veränderungen. Einmal personell, aber auch ist immer wieder dran, wie auch in Gemeinden, sich die Frage zu stellen, ja, wo ist denn Gott heute am Werk? Nicht vor 20 Jahren, sondern jetzt. Was tut er denn jetzt? Und wo wollen wir uns jetzt einklinken und mit dabei sein an dem, was er tut? Auch wenn es manchmal unbequem und kompliziert ist. Und ich glaube wohl dem, der das mitkriegt, uns nicht nur mitkriegt, sondern dann auch tut. Ich war vor einer Weile, hatte ich einen MAT-Termin in Fulda, war ich schon länger nimmer. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da einen Termin abmache, muss ich fragen, ob die da noch sind. Habe ich vergessen, ist mir ein paar Mal hintereinander wieder eingefallen, du müsstest es rausfinden, ob die Praxis da noch ist. Hab's halt nicht gemacht, bin dann nach Fulda gefahren, gleich neben Bahnhof, Praxis, Scheibenhonig, Praxis ist nicht mehr da. Habe ich meinen kostbaren MRT-Termin versemmelt, weil ich nicht auf die innere Stimme gehört habe. Du solltest da mal nach das checken. Ist jetzt nicht so tragisch, also ich finde es doof, wenn man MRT-Termine versemmelt, aber ist jetzt nicht so tragisch, aber es war für mich ein Bild. Hallo Sabine Kaiser, ich möchte wirklich lernen, mehr auf diese inneren, auf Gottes innere Stimme da zu hören. Genau. Jetzt noch ein paar Beispiele aus aller Welt, was Gott heute so tut. Wir wundern uns ja manchmal, warum in Deutschland und im Westen Europa das Christentum in unseren Breitengraden nicht mehr, sondern eher weniger wird. Und Tatsache ist, dass es nicht nur heute, seit in den letzten 10 Jahren weniger wird, sondern vor 40 Jahren war der Kipppunkt, wo es mehr Christen im globalen Süden gibt, als jetzt eben bei uns im Westen, vor 40 Jahren. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch mehr Missionare aus dem globalen Süden als aus dem Westen. Und wir haben eine Missionarin in Thailand seit 25 Jahren und am Anfang hat ihr Bild vom Team lauter Westler und jetzt ist sie die einzige Westlerin im Team und die anderen kommen aus Afrika, von Philippinen, von China, Südkorea, Brasilien, überall her. Und das ist was Gott tut. Es ist echt total faszinierend, ist auch manchmal furchtbar kompliziert, muss man auch sagen. Aber das ist trotzdem das, was Gott tut und da wollen wir mit dabei sein. Mission ist heute von überall nach überall. Und es wird auch zunehmend schwieriger, Missionare in gewisse Länder zu schicken. Für Visa und so. Von daher sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die wirklich von Herzen gern in ihrem säkularen Beruf arbeiten, die das als ihre Berufung sehen und einen missionalen Lebensstil haben und dann eben auch in andere Länder damit gehen. Eigentlich das, was man hier macht in seinem Beruf, als Christ zu leben, dann eben dort in einem anderen Land. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Und letztes Jahr war bei uns auch so ein Punkt bei OMF, wo wir gesagt haben, das wird immer mehr die Zukunft sein. Wir wollen uns da mal ein bisschen mehr damit befassen und haben verschiedene Treffen gehabt diesbezüglich und Überlegungen angestellt und so Research gemacht. Und dann kam tatsächlich, einer hat angerufen, hey, ich gehe in 3 Monaten in meinem Beruf in ein Land, in dem ihr eigentlich seid. Kann ich mit euch da irgendwie verbandelt werden? Oh, das ist doch echt mal cool, wenn Gott uns das aufs Herz gelegt hat, dann machen wir uns Gedanken und dann kommt einer und er ist jetzt tatsächlich in diesem Land. Ist spannend, aber ja, Gott ist am Werk. Und auch das ist was mein Leben echt komplizierter macht, weil das passt wieder in kein Raster. Und trotzdem ist es was, wo Gott am Werk ist und wo ich auch mit dabei sein möchte. Oder auch die Filipinos, wo ich früher war, sind wirtschaftlich ja immer herausgefordert. 10% der Filipinos arbeiten im Ausland. Die meisten auf irgendwelchen Schiffen, aber auch aus Haushaltshilfen oder Kindermädchen. In Gegenden, wo niemals ein Missionar niemals hinkommen würde in diese Familien. Und viele von diesen Filipinos sind halt auch Christen. Und deshalb gibt es extra ein Schulungsprogramm, wo die geschult werden, wie sie, wenn sie in einer Familie im Mittleren Osten da Kindermädchen sind, wie sie da als Christ leben können, dass es nicht anstößig ist, aber dass es hilfreich ist. Ja, und das Letzte noch, schon vor Corona, haben Kollegen von uns sich auch Gedanken gemacht, wie man auch Medien mehr für das Reich Gottes einsetzen könnte. Dann hatten sie aber wenig Zeit und dann kam Corona, Lockdowns in vielen Ländern und plötzlich hatten Missionare Zeit, sich auch um solche Sachen zu kümmern. und haben unheimlich viel solche Sachen produziert, die jetzt eingesetzt werden können und die auch tatsächlich Früchte tragen. Und zum Schluss noch eine Geschichte von einer Mitarbeiterin, die schreibt, unser Team war noch nicht lange in einem hochsensiblen Gebiet in einem geschlossenen Land im Einsatz. Und wir haben gemerkt, wow, wir müssen uns überlegen, wie können wir hier großflächig einfach das Evangelium sehen. Menschen müssen von Jesus hören, weil wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Und deshalb wollten wir, also schreibt sie das Team, bewusst Gelegenheit schaffen, wo wir von Jesus reden können. Aber bevor wir noch wirklich viel Gelegenheit dazu hatten, musste fast das ganze Team das Land verlassen. Und jetzt? Wie sollen sie hören, wenn ihnen keiner die Botschaft bringt? Und die Frage war, wie können wir Gottes Wort großflächig aussehen, ohne vor Ort zu sein? Die Not lehrte uns, die Tragweite digitaler Medienprojekte zu erkennen. Ja, wir können Gottes Wort in der Sprache und der Schrift unserer Volksgruppe über eine Website aussehen. Inzwischen gibt es tatsächlich diese Website seit 5 Jahren, dazu eine App und eine Seite mit der guten Nachricht auf einem Video. Und 500.000 Besucher hatten etwa 15.000 Mal solche Sachen heruntergeladen. Denk mal, yeah, keiner ist vor Ort und trotzdem macht es so die Runde. Eine digitale Erfolgsstory? Leider nein. Zahlen können täuschen. Die meisten Website-Besucher verlassen die Seite nach kurzer Zeit wieder. Und nur sehr wenige sehen sich das 7-minütige Video bis zum Ende an. Nachrichten und Fragen von Nutzern sind sehr selten. Zwischen leeren oder beleidigenden Nachrichten hinterlassen nur wenige ihre Kontaktdaten. Und selbst dann gibt es kaum Interaktion, obwohl wir wirklich jeder Kontaktmöglichkeit nachgehen. Wir wissen also nicht, wie viele der wenigen, die wir anschreiben, folgen unseren Leseempfehlungen, lohnen sich Aufwand und Kosten. Aber dann gibt es die seltenen Momente, in denen wir sehen, wie tatsächlich die Saat aufgeht. Da ist Aslan in ein Nachbarland umgesiedelt und fragt uns von dort, wo er Lehre über den christlichen Glauben hören könne. Nach einiger Zeit können wir den Kontakt zu einem einheimischen Pastor in seiner Stadt herstellen. Dieser kann Aslans Fragen beantworten und wird Zeuge seiner Bekehrung. Der Pastor schreibt uns, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so bereit war, Christus anzunehmen, nur weil er Gottes Wort online gelesen hat. Oder da ist Sia, eine Lehrerin. Sie bittet uns um Lesematerial für ihre Schüler. Mit 40 von ihnen lesen wir online über mehrere Wochen hinweg eine Reihe, die einen Überblick über die Bibel gibt. Dann ist Sense. Nach 2 Jahren treffen wir eine der Schülerinnen persönlich und stellen sie einer einheimischen Jesus-Nachfolgerin vor. Auch die Lehrerin bleibt mit uns im Kontakt. Wie geht es hier jetzt weiter? Digitale Medien sind kein Ersatz für persönliche Kontakte, Jüngerschaft und Gemeinschaft, aber sie können ein Werkzeug in Gottes Hand sein, um Menschen zu Gott zu führen. Und noch eine Geschichte von einem, den wir kennen, J.P. Koch. Er und ein anderer Japan-Missionar ist im Nachbarland in Taiwan, um Missionare dort einen Weiterbildungskurs zu unterrichten. Nämlich, sein Herzensanliegen ist ja, wie kann man biblische Geschichten kurz und knapp im Alltag weitergeben. Die 2 Japan-Missionare und 2 Sprachschüler sind abends noch in einem kleinen Restaurant was essen. Und dort spricht sie einen einheimischen Mann an, auf Englisch, und sagt, seid ihr Missionare? Ja, sagen sie. Aber damit ist sein Englisch schon erschöpft. So gerne würden sie ihm von Jesus sagen oder eine kleine Bibelgeschichte erzählen, aber alle können die Sprache nicht. Die Sprachschüler sind noch nicht so lange da und die Japan-Missionare ja sowieso nicht. Und dann sagt eine Sprachschülerin ganz taghaft, ich habe schon eine Bibelgeschichte in der Schule gelernt, in der Sprachschule. Ja, super. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja, die Geschichte, wo der Abraham die Hagar wegschickt. Oh nein, denken Sie. Aber das ist die einzige Geschichte, die Sie halt in der Sprache können. Und dann sagen Sie, okay, dann erzähl doch diese Geschichte. Und sie erzählt diese Geschichte in einer Minute, weil, ja, sie kann auch noch nicht so gut Taiwanesisch. Und dem Mann fangen schon an, die Tränen runter. Und er sagt, oh, wenn Gott mit so einem weitermacht wie dem Abraham, wo so drunter und drüber ging in der Familie, dann wird er ja vielleicht auch mit mir irgendwie, mit mir irgendwie was machen können. Dann gibt's auch Hoffnung für mich. Und für mich ist das echt auch so ein Beispiel, wo man erst denkt, nee, das kann doch gar nicht sein. Aber Gott ist überall im Werk und kann alles nutzen. Und zum Schluss nochmal die Frage, wo lädt Gott dich heute zur Horizonterweiterung ein? Wo fordert er dich in deinem Alltag, deinem Leben, deiner Situation heraus, ihm zu vertrauen, genau an diesem Punkt? Die Christa hat ja anfangs gesagt, dass sie gegoogelt hat, was sagt das Internet über Horizonterweiterung, und ich finde, das sagt ziemlich gute Sachen, aber ein Punkt hat es nicht ausgespuckt, und das ist mit der entscheidende Punkt. Das Internet hat nichts über Gott gesagt, weil dieser, unser Gott, er macht den ganzen Unterschied. Und genau in diese Frage, wo brauche ich Horizonterweiterung, wo fällt mir das schwer, wo fordert Gott mich heraus, ihm da, genau da zu vertrauen. Mir fällt es immer sehr leicht, für andere Leute zu vertrauen, aber sobald es mir an die Substanz geht, dann Sabine Kaiser, nicht so einfach. Also ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder hat seinen Knackpunkt, wo es heute schwer ist, ihm zu vertrauen. Aber Gott lädt uns alle ein, ihm genau da zu vertrauen.